Ja, vielen Dank wieder für diese Lobpreiszeit. Ihr habt uns da schon mitten reingenommen in das Thema für diesen heutigen Gottesdienst. Gott ganz nah. Und es ist ja schon längst kein Geheimnis mehr, dass ich persönlich ein großer Freund von unserer Lobpreiszeit bin. Einfach, weil ich es unwahrscheinlich wichtig finde, dass wir uns immer wieder neu und das jeden Sonntag für sich vor Augen führen, dass Gott selber persönlich hier im Zentrum unseres Gottesdienstes ist. Alles dreht sich um ihn. Er steht im Mittelpunkt. Und das drücken wir aus durch Melodien oder die Texte, die wir gemeinsam singen, durch unterschiedliche Instrumente, durch ein Schlagzeug hier. Gerfried, ganz toller Einstand hier wieder am elektronischen Schlagzeug. Durch Gitarre, Posaune, durch unsere Stimmen, die wir haben, durch Bewegungen, durch Körperhaltungen. Von ganzem Herzen, Gott steht hier im Zentrum. Ihm gehört unser Lobpreis, ihm gehört unsere Anbetung, weil er einfach unbeschreiblich gut ist. Wir leben von ihm, von seiner Zuwendung und sind ihm hier in unseren Gottesdiensten ganz nah. Ich habe mir überlegt bei der Vorbereitung auf diese Predigt, wie würde sich unser Lobpreis vielleicht hier im Gottesdienst verändern, wenn Gott hier in einer sichtbaren Form gegenwärtig wäre. Also zum Beispiel, wenn dieser ganze Raum auf einmal in eine dunkle Wolke gehüllt würde. Oder in ein gleißendes Licht. Oder Blitz und Donner hier drin, nur hier drin. So Zeichen, dass Gott hier in unserem Raum ist. So ähnlich, wie es damals Josua und Mose erlebt haben, als sie auf dem Berg waren und der ganze Berg in eine Wolke gehüllt war. Blitz und Donner und Rauch, Feuer, Licht. Zeichen von Gottes Gegenwart. Was würde das für uns ändern? Wie würden wir ihm begegnen wollen? Nun, nach dieser erfolgreichen Schlacht damals bei Josua und Mose, da hat sich Gott auf eine sehr eindrückliche Weise gezeigt. Erst konnte sich Josua als Feldherr auszeichnen, genauso auch dann Mose als Beter auf dem Berg und seine beiden Unterstützer. Josua darf nun hier, und sein Name wird hier zum zweiten Mal erwähnt, er darf hier mit seinem Mentor Mose auf diesen Berg gehen, der eingehüllt war in diese dunkle Wolke, um Gott ganz nah zu sein. Ich möchte diesen Vers mal lesen und dann versuchen, einige Stationen dieses Ereignisses nachzuzeichnen. Da heißt es, 2. Mose 24, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir auf den Berg und bleib eine Weile hier. Ich will dir die steinernen Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Da bestieg Mose mit seinem Diener Josua den Berg Gottes. Und das war eben eine Situation, in der dieser ganze Berg in eine dunkle Wolke eingehüllt war. Josua durfte hier ganz nah mit dabei sein. Ich möchte versuchen, diese Szene mal ein bisschen nachzuzeichnen, diese paar Tage, die Sie hier dort erlebt haben. Einfach, weil ich den Eindruck habe, wir können das, was damals geschah, besser einordnen und auch für uns heute bessere Konsequenzen daraus ziehen, was es für unser Leben zu bedeuten hat. Es ist eine unvorstellbar spannende Geschichte, die sich damals zugetragen hat. Ausgehend hier mal von diesem Ereignis, also kommt die Karte? Genau. Ursprünglich war ja das Volk Israel in Ägypten, in diesem Land Gosen beheimatet und sind dann mit Mose herausgeführt worden. Es gibt dann zwei mögliche Routen, es gibt mehrere noch, aber zwei, die wahrscheinlich sind. Die Nordroute und dann die Überschreitung beim Golf von Aqaba bei Nuweiba oder bei der Südroute unten bei der Straße von Tiran, ist auch so eine kleine Meerenge. Das könnten zwei Möglichkeiten sein. Dann war in der arabischen Wüste bei Refidim diese Schlacht gegen die Amalekiter, wo Mose auf dem Berg war und die Hände mit seinem Stab erhoben hat und dann gestützt werden musste, als im Laufe des Tages seine Arme schwer wurden und seine Freunde haben ihm dann geholfen und Josua hat dann diese Schlacht auch siegreich beenden können. Dann sind sie weitergezogen nach Norden zu diesem Berg Sinai in der arabischen Wüste. Auch das ist nicht unbedingt jetzt ganz sicher, wo dieser Berg Sinai genau liegt. Also Paulus selber im ersten Jahrhundert nach Christus ging davon aus, dass dieser Berg Sinai in der arabischen Wüste war. Erst im 4. Jahrhundert hat dann eine Tradition den Anfang genommen, die diesen Berg Sinai auf die Sinai-Halbinsel gelegt hat. Also doch einiges später. Paulus aber sagt, der Berg ist in Arabien, nicht auf der Halbinsel Sinai. Aber gut, da sollen sich dann wirklich die Gelehrten darum streiten. Diese Theorien gibt es ja in Hülle und Fülle. Ist aber jetzt nicht das Wesentliche hier. Jedenfalls, das Volk war an diesem Berg Sinai und Mose war 80 Jahre alt und hat das Folgendes aufgeschrieben, was sich an diesem Berg Sinai zugetragen hat. Ich zitiere 2. Mose Kapitel 19. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wunderschönes Bild. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Aber ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Was für eine Botschaft bekommt hier Mose auf dem Berg, den er als 80-Jähriger besteigen musste. Was für eine Mitteilung an das Volk. Ich habe mich gefragt, weiß Gott denn eigentlich, was er sich selber damit antut, sich mit diesem Volk zu verbünden? Ja, natürlich weiß er das. Er hat es ja miterleben müssen, wie die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sich in Ägypten von ihm abgewandt haben, andere Götter, die ägyptischen Götterbilder angebetet hatten. Und er hat sie trotzdem aus der Sklaverei befreit. Er hat sich gedacht, okay, wenn ich sie raushole aus Ägypten, aus dieser permanenten Konfrontation mit diesen anderen Göttern, wenn sie allein in der Wüste auf mich fokussiert sind, dann lernen sie vielleicht mich zu lieben, mir zu gehorchen. Wenn die ganzen Alternativen jetzt mal verschwunden sind, wenn sie in einer unwirtlichen Gegend sind und dabei täglich erleben können, wie ich sie versorge, wie ich sie führe, wie ich für sie kämpfe und sie das jeden Tag mitbekommen, dann wächst vielleicht wieder von Neuem eine vertrauensvolle Beziehung zu mir. Aber immer wieder, allein schon in diesen ersten 40 Tagen, immer wieder ist das Volk in das alte Muster zurückgefallen. Wenn es ihnen gut ging, war alles in Butter. Alle waren zufrieden und glücklich, auch glücklich über ihren Gott und glücklich über ihren Mose. Aber sobald ihnen etwas gefehlt hat, sich irgendein Mangel eingestellt hat oder feindliche Armee auf sie zugekommen ist, da werden sie unzufrieden, motzen rum, lehnen sich auf und wollen zurück in die alten Zeiten. Zurück nach Ägypten, zurück in die Sklaverei. Und trotzdem bleibt Gott diesem Volk, diesem undankbaren Volk in Liebe verbunden. Und das gipfelt in diesem festen Entschluss, der sich hier nun abzeichnet, in diesem festen Entschluss, der bis in unsere heutigen Tage hinein Auswirkungen hat und Konsequenzen. Gott beschließt für sich, ich will, dass dieses Volk Israel mein Volk sein soll. Ich will mit diesem Volk ein Abkommen schließen, einen Bund. Sie und ich sollen für immer zusammengehören. Das muss man sich mal vorstellen. Der allmächtige Gott, wo wir kaum Worte finden, die auch nur annähernd seine Größe, seine Heiligkeit, seine Souveränität beschreiben können. Ein unvorstellbarer Gott, der alles gemacht hat. Und sündige, fehlerhafte, undankbare, widerständige, begrenzte Menschen sollen unter einem Bündnis zusammengeschlossen werden. Also mir sprengt es hier die Vorstellungskraft. Sie haben da vielleicht ein bisschen mehr davon. Ich fasse es nicht.
Das ist doch so ungefähr, selbst das Bild hängt in allen Ecken und Enden, wie wenn ein Mensch sagen würde, ich verbünde mich mit einem Volk von Ameisen. Ich passe auf sie auf, ich versorge sie und sie beten mich an. Mein Verstand macht schlapp. Das war die Botschaft, die Mose auf dem Berg mitgekriegt hat. Gott sagt, ihr sollt zu mir gehören und haltet euch an meine Vorschriften. Dann ist alles gut. Und jetzt steigt Mose, der 80-Jährige, wieder vom Berg hinunter, ruft sofort die 7 Oberhäupter zu einer Konferenz zusammen und sie beraten über diesen Vorschlag Gottes, wobei es da kaum was zu beraten gibt. Die sind sich sofort einig. Das ist ja die Partie ihres Lebens. Die einmalige Chance. Natürlich machen wir hier mit. Das ist unsere Gelegenheit. Alle stimmen sofort einstimmig dafür. Jawohl, wir möchten für Gott Bündnispartner werden. Am nächsten Tag besteigt nun Mose das 2. Mal diesen Berg. Also, der kommt noch ein paar Mal auf diesen Berg da hoch, diesen Gipfel. Wenn es wirklich dieser Jebel al-Lauts ist, wo manche davon ausgehen, dass es in der arabischen Wüste ist, der ist immerhin 2500 Meter hoch. Also, ich weiß nicht, wie die 80-Jährigen das damals gemacht haben. Also, für mich heute, und ich bin noch keine 80 und noch ein bisschen davon weg, sind 2500 Meter nicht gerade so einfach hochzukommen. Zum 2. Mal, okay, Mose packt es, keine Frage. Er bringt diesen einstimmigen Beschluss zu Gott und sagt, jawohl, alle sind einverstanden, Gott, wir machen diesen Deal. Gott freut sich und sagt dann zu Mose, dieses Mal werde ich dir in einer dichten Wolke begegnen, damit das Volk es hört, wenn ich zu dir spreche und dir deshalb immer Glauben schenkt. Ich bin begeistert. Alle, das ganze Volk, vielleicht 2,5 Millionen Menschen, sollen Gott mit ihren eigenen Ohren hören, also ganz ohne Vermittlung irgendwie. Die sollen live mitbekommen, quasi in der ersten Reihe, wie Gott mit Mose spricht und nun diesen Vertrag übermittelt. Dass es niemals Zweifel geben wird an dem, was Mose ihnen bislang ausrichten sollte. Eine Begegnung mit Gott, ihm ganz nahe kommen zu dürfen. Aber dafür sollen sie sich jetzt 3 Tage vorbereiten. Das geht nicht einfach so nebenher. Sie sollen ihre Kleider waschen, sollen im Lager alles in Ordnung bringen, aufräumen, sauber ausrichten, sollen sexuell enthaltsam sein in dieser Zeit und selbst die Priester sollen sich an diese Vorschriften halten. 3 Tage lang absolute Vorkehrungen, Vorbereitungen, um dem lebendigen Gott begegnen zu können. Und außerdem soll Mose eine Grenze ziehen, eine Grenze markieren zwischen dem Lager des Volkes und diesem heiligen Berg, dass ja keiner auf die Idee kommt, Gott zu nahe zu kommen. Mit dieser Grenze macht Gott eines deutlich. Ich verbünde mich zwar mit euch, aber kommt niemals auf die Idee, dass ihr es verdient hättet. Kommt niemals auf die Idee, dass ihr auch solche Götter seid. So ein Volk von lauter Perfekten. Von einem Volk, das es verdient hätte, mit mir Gemeinschaft zu pflegen. Vergesst nicht, drückt diese Markierung aus, ich bleibe dieser heilige Gott. Ich bleibe der absolut Gerechte. Und ihr bleibt Sünder. Und ihr lebt in diesem Bund durch meine Herablassung. Dass ihr euch mit mir verbünden könnt, beruht allein auf meiner Gnade. Nicht wegen eures Lebensstils, nicht wegen eurer Gerechtigkeit, die würde niemals ausreichen, mir nahe kommen zu können. Mose soll diese Grenze markieren. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ob er eine Linie gezogen hat oder auch so ein Flatterband ausgerichtet hat, keine Ahnung. Und musste dem Volk ausrichten, Leute, wer hier diese Grenze überschreitet, wird augenblicklich sterben. Selbst die Tiere, die unbedacht
zu nahe an den Berg kommen, kommen über diese Grenze, die werden im selben Augenblick vernichtet werden. Nach 3 Tagen, also am 3. Tag, war das dann soweit. Da ertönt ein lautes Signalton, ein Signalhorn. Das ganze Volk weiß Bescheid. Okay, das ist das Zeichen. Wir können jetzt vom Lager herauskommen und an diese Absperrung herantreten. Wir können jetzt Zeuge davon sein, wie Gott zu uns spricht. Wir können es hören. Der Berg bebt. Im Innern des Berges lodert ein Feuer. Rauch hüllt diesen ganzen Berg ein, wie in, durch einen Hochofen. Und das Signalhorn ertönt immer lauter. Und schließlich meldet Mose an der Spitze dieses Volkes, was an die Absperrung herangetreten ist: Das Volk hat alles eingehalten, hat sich bestens vorbereitet, alle Vorkehrungen getroffen, Gott, es ist alles okay. Wir können und möchten dir begegnen und uns mit dir verbünden. Und Gott antwortet, sodass es alle hören konnten, laut und deutlich mit einer dröhnenden Stimme: Mose, komm nochmal auf den Berg hoch. Mehr mal gar nicht. Okay, das 3. Mal. Mose steigt auf den Berg und oben angekommen bekommt Mose nur noch ein weiteres Mal eingeschärft, dass er dem Volk dringend mitteilen soll: Sie dürfen bitte nicht die Absperrung übertreten, das würden sie nicht überleben. Das war's, Mose. Steig wieder runter und sag ihnen, die dürfen nicht die Absperrung übertreten. Und das nächste Mal, wenn du kommst, nimm deinen Bruder Aaron mit. Okay. Mose sagt, okay, dann gehe ich wieder runter. Ich sag's ihnen, ich verstehe es zwar nicht, ich habe es ihnen ja bereits gesagt, aber wenn du das möchtest, ich tue das nochmal. Ja. Hat dem Volk wieder alles ausgerichtet, hat seinen Bruder Aaron genommen und klettert das 4. Mal. Auf diesen Berg hoch. Dieses Mal eben mit Aaron gemeinsam. Und das Volk steht nun an dieser Absperrung, an der Grenze und kann laut und deutlich mit den eigenen Ohren hören, wie Gott ihnen seine Gebote mitteilt. Die haben eine Riesenangst. Die zittern am ganzen Leib hier, dass sie der Heiligkeit Gottes so nah kommen dürfen und diesen ganzen äußeren Zeichen, die sie mitbekommen können, die sind nervlich am Ende angelangt. Und als nun Mose und Aaron vom Berg wieder zurückkehren, mit allem, was ihnen Gott mitzuteilen hatte, da sagt das Volk zu Mose und Aaron: Ey, liebe beiden Leute, wir machen das nicht nochmal mit. Wir halten diese Nähe Gottes nicht aus. Wir möchten nicht mehr, dass Gott direkt zu uns spricht. Wir können das nicht mehr hören. Wir brauchen Abstand. Wir möchten das hören, was Gott uns zu sagen hat, aber nur noch durch euch beiden. Wir halten das nicht aus. Okay. Mose kommt wieder aus dem Lager zurück, geht an den Rand des Berges nicht mehr hoch, das kommt später nochmal, aber bleibt jetzt mal unten stehen und spricht nun selber mit Gott. Und das Volk verharrt in sicherem Abstand. Abschließend, als dann Gott Mose alles erklärt hat, fordert er ihn auf, jetzt zum 5. Mal auf den Berg zu steigen. Und dieses Mal soll er Aaron mitbringen, seine beiden Söhne und 70 Sippenoberhäupter des Volkes sollen jetzt Mose begleiten dürfen. Und zuvor gibt Mose alles, was Gott ihm sagte, dem Volk weiter. Erklärt es ihnen lang und breit, und das Volk stimmt zu 100% allen Abmachungen zu und sagt: Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Früh am nächsten Morgen, nun bevor Mose zur fünften Gipfeltour aufbricht, errichtet er unten einen Altar für Gott und 12 Steinsäulen. Für jeden Stamm seines Volkes eine Steinsäule. Sie opfern dann die vorgeschriebenen Tiere. Einerseits war das ein Zeichen ihrer völligen Hingabe. Ja, Gott, wir möchten ganz für dich da sein. Wir möchten dir gehören. Und andererseits ein Dankopfer, um Gott Dankbarkeit zu erweisen dafür, dass er ihnen gnädig ist, dass sie ihm mit ihm leben dürfen, eine Begegnung mit ihm haben dürfen. Dieses Dankopfer durfte dann auch gegessen werden in einem großen Fest. Diese 70 Leute oder 75 Leute, die es ungefähr waren, die haben dann ihre Rationen von diesem Dankopfer eingepackt. Mose hat dem Volk das Versprechen abgenommen und die sagen dann noch einmal, und wieder erklärten sie, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. So wird der Bund besiegelt. Opfer und dieses Versprechen. Ja, wir wollen alles tun. Und am selben Tag noch bricht diese gut 70-köpfige Delegation zu ihrer Bergtour auf. Für Mose war es die 5. Gipfelbesteigung. Mulmig ist ihnen schon, als auf einmal alle 70 diese Absperrung überwinden müssen. Wo Gott zuvor noch gesagt hatte, keiner darf rüber, der wird mit dem Tod bestraft werden. Er hält es nicht aus, er wird verglühen. Aber jetzt, wenn Gott sie einlädt, zu ihm zu kommen, passiert keinem was. Mose protokolliert das später mit diesen Worten. Diese gut 70 Leute sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir. Klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht. Was für ein Anblick. Das, was sie von Gott sehen können, vielleicht nur mal seine Füße, verschlägt ihnen die Sprache. Mose sucht nach Worten, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Was für ein Glanz, welch eine Klarheit hier auf dem Berg in der unmittelbaren Gegenwart Gottes herrscht. Das ist einfach nicht von dieser Welt. Dass sie ihn sogar teilweise anschauen dürfen, ohne dabei zu verglühen. Was für ein Wunder. Dass sie hier in seiner unmittelbaren Gegenwart quasi zu seinen Füßen sitzend ihre Opfermahlzeiten essen durften. Was für ein Erlebnis. Bei Gott auf dem Berg zu sein, mitten in der Wüste. Was für eine Herablassung Gottes, sündige Menschen diese unvergessliche Erfahrung machen zu lassen. Und gemeinsam steigen diese Männer wieder hinab. Kaum unten angekommen, soll sich Mose gleich wieder auf den Berg begeben. Also unvorstellbar, was Gott ihm rein körperlich in diesen Tagen zumutet. Der Mann ist wirklich über 80. Gott möchte jetzt bei diesem nächsten Besuch auf dem Gipfel, er möchte ihm diese beiden Steintafeln übergeben, auf die er eigenhändig seine Gebote geschrieben hat. Und dieses Mal soll Josua, sein Assistent, ihn ein Stück weit auf diesem Weg begleiten. Und so überträgt nun Mose kurzerhand die Verantwortung für das Volk Aaron und Hur und bricht dann sogleich zu seinem 6. Aufenthalt auf dem Gipfel auf. Und dieser soll erst mal 40 Tage und 40 Nächte andauern. Zeit, ganz allein
mit Gott auf dem Berg. Josua bleibt in etwas Abstand dann zurück. Aber auch für ihn ist das ein unvorstellbares Erlebnis. So nah ist er Gott noch nie gekommen. Und diese Erfahrung, dieses Erlebnis hat sein Leben wirklich verändert. Gott gibt nun Mose einen detaillierten Plan für das Zelt, das er aufbauen soll mit Handwerkern. Eine sogenannte Stiftshütte, ein Zelt der Begegnung, wo zukünftig, wenn sie durch die Wüste ziehen sollen, die Begegnung zwischen Mose und Gott stattfinden soll. Gott hat genaue Vorstellungen gehabt und die gibt er dann auch Mose weiter. Weiter wurde festgelegt, wie es mit den Priestern aussehen soll, welche Aufgaben sie haben, wie die Reinigungsvorschriften sein sollen, bestimmte Feiertage, wie sie gehalten werden sollen und so weiter. Alles, was wir im dritten Buch Mose zum Beispiel nachlesen können. Und am Ende dieser 40 Tage und Nächte übergibt Gott Mose feierlich diese beiden Steintafeln, auf die er eigenhändig die 10 Gebote aufgeschrieben hat. Das Bündnis ist jetzt perfekt. Was die beiden Männer oben auf dem Berg, Josua und Mose, nicht wissen konnten, ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits unten im Tal, mitten im Volk, der Bruch des Bundes bereits im vollen Gange war. Die hatten sich ein Götterbild gebaut, ein Stierbild und angebetet. Das wird uns am nächsten Sonntag noch, am übernächsten Sonntag, in der nächsten Predigt noch näher beschäftigen. Wir werden es auch noch weiter feststellen, wie diese Zeit auf dem Berg bei Josua tiefe Spuren hinterlassen hat. Da entstand bei Josua dieser tiefe Wunsch, Gott auch in Zukunft ganz nah zu sein. So nah, wie es nur irgendwie geht und ihm völlig zu vertrauen, auch in schwierigsten Lebensumständen. Aber wie sieht das bei uns heute aus? Dieses Absperrband, das kann uns doch vielleicht was verdeutlichen, was dieses Ereignis auch mit uns zu tun hat. Es ist für uns Menschen seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall damals im Paradies, völlig unmöglich, in Gottes Nähe zu kommen. Wir passen nicht mehr zu ihm. Wir sind zwar gemacht als ein Ebenbild, aber uns trennen Welten. Uns trennt eine abgrundtiefe Schuld von der Reinheit und Unfehlbarkeit unseres Gottes. Wir können es nicht wagen, uns bei ihm aufzuhalten. Er, der Vollkommene, der Absolute, der Reine und Heilige. Und wir Menschen dagegen voller Schuld, begrenzt, fehlerhaft, egoistisch. Und dennoch hat Gott das unstillbare Verlangen, dass er mit uns Menschen zusammen sein will. Er will, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben, hier auf dieser Erde bereits und dann in Vollendung einmal im Himmel. Gott will einfach nicht ohne uns Menschen sein. Und dafür entschließt er sich dazu, wenn die Menschen schon nicht zu mir kommen können, in meine Reinheit und Heiligkeit, dann lass mich zu ihnen kommen. Und in Jesus wird Gott Mensch, überschreitet die Absperrung von seiner Seite. Er sucht die menschliche Nähe. Gott nah zu sein heißt in Jesus, er kommt uns nah. Er schafft das, was uns völlig unmöglich war, kommt auf unsere Seite. Und dann am Karfreitag stirbt er nun, um stellvertretend für uns sein Leben zu geben, das Opfer zu bringen, mit dem er für all unsere Schuld bezahlt hat. Es ist beglichen. Für den Abstand ist er selber gerade gestanden, hat es mit dem eigenen Leben bezahlt.
Und die Bibel berichtet uns, dass an Karfreitag, als Jesus gestorben war, der Vorhang im Tempel, der das Heilige im Tempelgebäude vom Allerheiligsten, vom Zentrum, vom Gott, von Gottes Thron abtrennt, zerrissen ist. Von oben bis unten in zwei Teile zerrissen. Gott räumt die Absperrung weg. Wir dürfen in seine Nähe kommen. Seither haben die Menschen die Chance, mit Gott gemeinsam leben zu können. Der Tod von Jesus ist dieses neue Bündnis, der neue Bund, sagt Jesus, in seinem Blut wird beim Abendmahl zum Ausdruck gebracht. Weil er gestorben ist, schließt er ein neues Bündnis und gibt jedem einzelnen Menschen die Einladung, sich mit ihm zusammenzuschließen. Und er wartet seither auf unsere Antwort. Du darfst zu Gott kommen. Und er bittet dich sogar, in seine Nähe zu kommen. Komm! Die Absperrung ist weg, ist gefallen. Du darfst dich bei mir aufhalten und in Ewigkeit bei mir bleiben. Und da stehst du nun vielleicht an diesem Absperrband. Und damit vor der Entscheidung, traue ich mich, zu Gott zu kommen? Oder gehe ich doch eher wieder zurück ins Lager, in mein altes Leben. Gott ruft dich, er lädt dich ein. Durch den Tod von Jesus bist du mit ihm versöhnt. Du musst nur noch einwilligen. Komm doch. Über die Linie, über dieses durchgeschnittene Band hinweg, komm. Gleich hier, heute, am Ende unseres Gottesdienstes zu Mitarbeitern unserer PrayStation, die mit dir beten und mit dir zusammen genau diesen entscheidenden Schritt über diese Absperrung gehen. Komm. Vielleicht hast du auch schon vor einiger Zeit dieses Bündnis mit Gott geschlossen und dich bei ihm festgemacht. Aber du erlebst gerade eine Wüstenzeit. Wieder einmal Wüste, wie schon so oft. Krankheit oder Schuld, Enttäuschungen, Krise, was auch immer. Das sind keine leichten Zeiten und ich weiß sehr wohl, wovon ich hier rede. Und dann stehst du innerlich wieder an so einem Absperrband. Du stehst vor der Entscheidung, willst du in Gottes Nähe kommen, auf ihn vertrauen, auf ihn hören, ihm gehorchen, oder willst du in deiner Wüste eher auf Abstand gehen? Dich zurückziehen von Gott, zurückziehen in die Reihe der Ängstlichen, der Unzufriedenen, der Murrenden und Vorwurfsvollen. Eine Wüstenzeit, Dürre oder Mangel ist immer auch eine Zeit des Examens. Der Prüfung, sagt Gott. Das hat auch Jesus selber viele Jahre später am eigenen Leib erfahren müssen, als er nun 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen und Trinken in der Wüste zubrachte, wie der Teufel zu ihm kam und ihn versucht hat, ständig reinzulegen. Mose hat es rückblickend auf diese ganzen 40 Jahre, die sie in der Wüste als Volk zugebracht haben, mit diesen Worten festgestellt. Und es gibt einen guten Einblick in das, was Gott mit der Wüste beabsichtigt. Er sagt Folgendes im 5. Buch Moses. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Das heißt, Gott führt Menschen in die Wüste, um zu sehen und dem Volk zu zeigen, ob sie wirklich auf ihn hören, sich wirklich auf ihn verlassen wollen. Trauen sie ihm in der Wüste zu, dass er sie versorgt, dass er sie führt. Oder treibt sie der Mangel oder die Krise weg von ihm, auf Abstand, in die Unzufriedenheit, das Murren und die Vorwürfe? Gott näher oder weg von Gott? Als Gott damals dem Volk die Gebote gab und sie das alles noch mit den eigenen Ohren hören konnten, unterbrachen sie ihn und sagten Mose und Aaron, nee, wir wollen selber nicht mehr hören. Dich wollen wir hören. Gott soll zu dir sprechen und du richtest es uns dann wieder aus. So blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Mose sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. Die wollten auf Abstand, zurück ins Lager, zurück ins alte Leben. So kann es auch heute geschehen, dass Gott zu dir reden will. Direkt in einer Lobpreiszeit oder in einer Predigt. Gott hat dir was zu sagen, aber du bleibst an diesem Absperrband stehen. Du hörst Worte, aber lässt sie nicht als Gottes Worte an dich heran. Du singst Lieder, aber sie kommen nicht aus deinem Herzen und gehen nicht in dein Herz. Es verändert sich nichts. Dabei will doch Gott gerade durch diese Wüstenzeiten deinen Charakter prägen, dein Vertrauen stärken. Er will dich versorgen, ermutigen, aufbauen, trösten. Er will dich in dieser Wüste in seine Nähe ziehen. Dir immer wichtiger werden. Und so kann er dich in seiner Nähe auf größere Aufgaben vorbereiten. Josua damals wagte diesen Weg und begleitete seinen Mentor Mose auf den Berg. Mach es doch in deiner Wüste genauso. Suche Gottes Nähe. Begegne ihm in deinem Hunger. Und du wirst satt. Begegne ihm in deinem Mangel. Und er erfüllt dich inmitten der Wüste. Er weiß, was du brauchst. Und er wird sie zu seiner Zeit inmitten der Wüste in eine Oase verwandeln. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich. Auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint, barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an. Lasst uns beten. Erst jeder für sich in der persönlichen Stille, um Antwort zu geben auf das, was Gott ihm zu sagen hatte. Ganz in der Stille mit eigenen Worten. Und dann schließt sich die Stille mit einem Gebet ab. Oh Jesus Christus, vielen Dank dir, dass du unsere Nähe gesucht hast, dass du Mensch geworden bist und dann für all dieses Trennende mit deinem eigenen Leben bezahlt hast, dass diese Absperrung niedergerissen wurde, der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, und wir zu dir kommen können, deine Nähe suchen können, uns unser Leben lang bei dir aufhalten können, in Ewigkeit uns bei dir aufhalten können. Was für ein Geschenk und welch eine Einladung für uns, diese Trennung zu überwinden, um dir Ja zu sagen. Und was für eine Einladung auch in unseren Wüstenzeiten, deine Nähe zu suchen. Du kennst unsere Tendenz, wie wir auch in unseren Wüsten oft auf Abstand gehen wollen. Überwinde du unsere Neigung, auf Distanz zu gehen und zieh uns in deine Gegenwart, in deine Nähe hinein. Hol uns gerade in diesen Zeiten des Mangels, des Hungers und des Durstes näher an dein Herz, dass wir erleben können, wie du uns versorgst, wie du dich um uns kümmerst, wie du uns vorangehst. Und du kennst die Wüste, die jetzt jeder Einzelne hier im Gottesdienst erlebt und vor Augen hat. Und ich möchte beten, Jesus, dass du jedem ganz persönlich begegnest, Barrieren überwindest, Vorbehalte, Zweifel, negative Erfahrungen, Ängste, und zieh uns ganz zu dir. Amen.